Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Oktober 1993.
Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Tagesinfo hier auf Radio Dreieckland 102,3 Megahertz. Auch heute gibt es wieder eine Stunde lang politische Informationen, Hintergründe, Zusammenhänge zu verschiedenen Themen. Das erste Thema wird sich beschäftigen mit einem Ereignis, was in den letzten Tagen immer in den Schlagzeilen war. Nach dem gescheiterten Gegenputsch in Moskau ein Blick auf die Opposition.
Ja, nach einer ersten allgemeinen Einschätzung der Putsch- und Gegenputsch-Situation wollen wir uns die rot-braune Opposition, dieses eigenartige Konglomerat von Jelzin-Gegnern vornehmen. Ein paar unfertige Ideen, ein paar unfertige Sätze dazu in einem längeren Beitrag. Zweites Thema, demonstrieren nach 19 Uhr verboten.
Weil die Freiburger Antifa im Sommer 91 nach 19 Uhr Aktionstage in der Freiburger Innenstadt durchführen wollte, sollte einer von ihnen zur Zahlung einer Geldstrafe von zusammen 600 D-Mark verdonnert werden. Er legte Widerspruch ein und heute Morgen sprach ihn das Amtsgericht Freiburg frei. Wir führten ein kurzes Interview mit ihm.
Den nationalen Konsens kippen.
So lautet das Motto einer antinationalen Demonstration in Göttingen vom vergangenen Wochenende. Im bayerischen Passau demonstrierten 1500 Menschen gegen eine Großveranstaltung der rechtsextremen DVU. Über beide Ereignisse ein kurzer Bericht.
Ein rechter Kerl am rechten Fleck.
Steffen Heidmann soll nach dem Willen der CDU Nachfolger von Weizsäcker werden. Vom Koalitionspartner FDP wird er nicht unterstützt, dafür jedoch von der rechtsradikalen NPD. Eine Kostprobe seiner Ergüsse.
Kurdische Flüchtlingsfrau soll abgeschoben werden.
Am morgigen Donnerstag wird vor dem Verwaltungsgericht über den Asylantrag einer kurdischen Flüchtlingsfrau entschieden. Nachdem das Bundesamt für die Anerkennung von Flüchtlingen ihre Fluchtgründe bereits als nicht glaubhaft abgewiesen hat, droht ihr nun die Abschiebung. Ein Vorabinterview über die Gründe ihrer Flucht.
Gedruckte Gigantomanie.
Am gestrigen Dienstag eröffnete zum 45. Mal die Frankfurter Buchmesse ihre Pforten. Ein gigantischer Buchsupermarkt, der mit Kultur wenig, aber viel mit der europäischen Einigung zu tun hat. Ein Kommentar zur Frankfurter Buchmesse von unseren Kolleginnen des Morgenradios.
Reform oder revolutionäre Theorie und Praxis in Lateinamerika und Europa.
So lautete der Titel eines internationalen Kongresses, der am Wochenende in Frankfurt stattfand. Diskussionen wollten jedoch nicht aufkommen und auch das fast ausschließlich aus männlichen Parteivertretern zusammengesetzte Podium war nicht gerade Ausdruck der Vielfalt lateinamerikanischer Befreiungsansätze. Ein Mitarbeiter von Radio Dreieckland war dort und berichtet am Ende des Infos über Ablauf und Stimmung des Kongresses.
Studionummer hier bei RDL ist die 0761 für Freiburg, dann die 31028. Die jetzt herrschende Situation in Russland, Ausnahmezustand, Verbote nationalkommunistischer Gruppen und ihrer Organe, überfüllte Gefängnisse, die jetzt also wieder ruhige Situation in Russland und in Moskau im Speziellen hat einen Gewinner, Boris Jelzin. Die Doppelherrschaft von Präsidenten und Parlament ist nun schlagartig beendet. Lange wurde sie von Taz bis Fatz bejammert. Das Chaos in Russland, der schleppende Demokratisierungs- und Reformkurs, so hieß es, das alles sei Folge und Resultat der Doppelherrschaft, der gegenseitigen Blockadesituation von Präsident Jelzin, dem Good Guy, weil Verfechter der Reformen, und dem Parlament, den Bad Boys, weil Altstalinisten. Hier im Info von Radio Dreieckland versuchten wir immer wieder, diese Interpretation der öffentlichen Medien vom Kopf auf die Füße zu stellen und die Dinge etwas differenzierter zu sehen. Denn die Doppelherrschaft selbst, die jetzt wohl ein jähes Ende gefunden hat, war viel eher das Resultat des Versuchs, die Marktwirtschaft in Russland einzuführen. Der chaotische Privatisierungskurs war es, der sich Feinde schaffte und der durchaus Befürworter der Marktwirtschaft im Parlament in die Position von Bremsern und daher auch Gegnern der jelzinschen Privatisierungspolitik machte. Die Strukturanpassungsprogramme von Internationalem Währungsfonds sehen für Russland die ähnlichen Konzepte vor, die für die Länder des Trikons verheerend, für die G7 und deren Interessen passabel waren. Privatisierung, Lohnsenkung, Preisfreigabe und Subventionsstreichung sind nur ein paar Stichworte, die die Weisungen des IWF nur schlecht und unzureichend umreißen. Dies in einem Land wie Russland durchsetzen zu wollen, ist, gelinde gesagt, Wahnsinn. Kollektive Strukturen wie in der Landwirtschaft, die Kolchosen und Sochosen, aber auch korporative Strukturen wie der gigantisch aufgeblähte militärisch-industrielle Komplex, aufgebaut während des Kalten Krieges, sollen, wenn es nach Wunsch der G7 und deren Institution IWF ginge, privatisiert werden. Doch Jelzin konnte nicht so, wie der freie Westen es gerne hätte. Von Wirtschaftspolitik keine Ahnung, sah er als Machtpolitiker die Gefahr von Hungerunruhen und Aufständen. Aber auch die Gefahr, von den Konservativen im Parlament mit Unterstützung einer immer stärker verarmenden Bevölkerung abgesägt zu werden, auch das machte ihm Angst. Die konservative Bürgerunion des Parlaments besteht meist aus Kolchos, Sochos oder sonstigen Direktoren, die in der Ablehnung des zerstörerischen Privatisierungsangriffs auch Teile der Arbeiter und Arbeiterinnen vertreten. Der ehemalige Parlamentspräsident Chasbulatov, jetzt in einem der vielen Hochsicherheitsknäste einsitzend, war auch ein Vertreter dieser Bürgerunion. Zur Zeit des Augustputsches 1991 stand er auf der Seite Jelzins. Anfangs trat die gesamte Bürgerunion mit durchaus sozialdemokratischem Programm auf. Nicht die Kapitalisierung Russlands an sich wurde von ihnen angegriffen, sondern nur die Schnelligkeit der Deregulierung, der Einführung des Privatkapitalismus. Chasbulatov und der Militarist und Afghanistan-Veteran Rutskoy wurden immer mehr von der rücksichtslosen Privatisierungspolitik Jelzins, die gerade vor einigen Wochen durch die Übertragung der Wirtschaftspolitik an Radikalreformer Gaida eine neue Verschärfung erfahren hat, immer mehr in die Ecke der rot-braunen nationalchauvinistischen Opposition getrieben. Als Jelzin schließlich putschte und einen Staatsstreich verbunden mit der Auflösung des Parlaments durchzog, hatte auch die Distanzierung der konservativ-sozialdemokratischen Bürgerunion mit den Nationalkommunisten, die vorwiegend außerparlamentarisch sich zum Teil in Wehrgruppen organisierten, ein Ende. Ein Gegenputsch wurde, zwar nicht von langer Hand geplant, aber mit großer Entschlossenheit organisiert. Heute, am Mittwoch, den 6. Oktober, sitzt Jelzin fester im Sattel als jemals zuvor. Der Ausnahmezustand wurde ausgeweitet. Der Stadtrat wurde aufgelöst, ebenso die Bezirksräte. Zwei Jelzin nicht behagende Generalgouverneure wurden bei der guten Gelegenheit auch noch entlassen. Jelzin erwägt ebenfalls, die Regionalparlamente aufzulösen. Ebenfalls wurden über 1200 Jelzin-Gegner festgenommen und das Stadion Krosnopnensky dient als Gefangenenlager für etwa 600 Oppositionelle. Eine Situation, die nicht ungewöhnlich ist für ein Land, das Strukturanpassungsprogramme des IWF befolgen muss, die sich ganz erheblich gegen das Interesse breiter Bevölkerungsteile richtet. Doch die Linke hier hält sich angesichts der unklaren Lage und auch gerade angesichts einer Opposition gegen Jelzin, die die hiesige Linke verwirrt und sich alles andere als gut für Projektionen der hiesigen Linken dienlich macht, vornehm zurück. Und das ist auch gut so. Denn eine Parteinahme ist, und hier zitiere ich einen Kollegen des Dienstagsinfo, bei einer Wahl zwischen Pest und Cholera idiotisch. Nach einem recht kurzen Stück Musik wollen wir aber trotzdem auf das Konglomerat rechter Nationalisten und chauvinistischer Stalinisten nochmal näher eingehen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Oktober 1993.
Bye.
eine der Gruppierungen, die Boris Jelzin nach dem gescheiterten Gegenputsch verboten hat, ist die Nationale Rettungsfront. Sie ist ein Zusammenschluss poststalinistischer Parteien wie der Kommunistischen Partei Russlands beispielsweise oder der militanten Gruppierung Werktätiges Moskau mit nationalistisch bis faschistischen Gruppen. Der Zusammenschluss vermeintlich kommunistischer Parteien mit nationalen, reaktionären bis faschistischen Gruppen scheint in fürchterlichster Weise das Links-gleich-Rechts-Geschwätz der Bürgerlichen, die Totalitarismusdoktrin, die Kommunismus und Faschismus in einen Topf schmeißt, nicht zuletzt, um die Verwandtschaft von Faschismus und Kapitalismus zu leugnen, zu bestätigen. Dass sich kommunistisch nennende Parteien mit rechtsradikalen, chauvinistischen Parteien auf ein Programm einigen können, ist nicht ohne die Deformierung der kommunistischen Arbeiterinnenbewegung durch den Stalinismus zu verstehen. Leider ist hier im Info von RDL nicht der Platz, um tiefgreifend die Auswirkungen von Stalinismus und Poststalinismus auf die Jelzin-Opposition zu analysieren. Einige kurze Anmerkungen aber trotzdem. Was ist also der Hintergrund für das rot-braune Konglomerat? Auf welchen Achsen läuft die eigenartige Verbindung? Erstens, die Idee des starken Staates. Die Vertreter der Nationalen Rettungsfront sehen sich als Gododarsvinik, das heißt so viel wie diejenigen, die Staatlichkeit und autoritären Staat als das Ein und Alles sehen. In einer Zeit, in der durch Deregulierung, also der Entbindung des Staates von Versorgungs-, Subventions- und Steuerungsfunktionen unter der Fahne der Marktwirtschaft, in solchen Zeiten wird der Staat an sich zum Fetisch, zum Inbegriff für Versorgung und Sicherheit. Je autoritärer, umso besser. Im Folgenden berichtet Kai Ehlers über den zweiten Kongress der Nationalen Rettungsfront.
Und auf diesem Kongress hat es starke Auseinandersetzungen um die Frage gegeben, ob in der Nationalen Rettungsfront, was also ein Bündnis verschiedener Organisationen ist, ja, ob in dieser Nationalen Rettungsfront weiter Rote und Braune miteinander zusammenarbeiten können. Das heißt, genau gesprochen, eben die Nationalisten, rechte Nationalisten und die Altkommunisten und Stalinisten. Und es hat eine starke Front gegeben, man könnte beinahe von einer Spaltung reden, die dafür gesprochen hat, sich von den Kommunisten zu trennen. Und ich habe dann von den Altkommunisten und Stalinisten zu trennen und ein eigenes rechtes Lager aufzumachen. Ich habe dann in Novosibirsk an einer solchen Versammlung teilgenommen, der Volksversammlung nennt sich das in Novosibirsk, wo eben nach dem Kongress sozusagen Bilanz gezogen wurde und darüber nachgedacht wurde, wie man denn jetzt verfahren wolle, ob man jetzt also zur Gründung einer eigenen nationalen Rechten aufrufen solle oder ob man doch nochmal versuchen soll, es mit den Kommunisten nochmal versuchen soll. Und da war der entscheidende Auseinandersetzungspunkt zwischen verschiedenen Linien dieser Rechten, der bestand dann darin, dass die einen sagten, ich bin aber Gosudarsvenik, ja, und als Gosudarsvenik will ich mit all denen zusammenarbeiten, die auch Gosudarsveniki sind, und das sind die Alten und so weiter und so weiter. Und die haben die Sowjetunion aufgebaut und die haben was geleistet und mit denen will ich weiterarbeiten und die haben das Imperium weiter fortgeführt und ich denke nicht daran, die also in Grund und Boden zu schießen. Na? Solche Auseinandersetzungen hat es da gegeben, während die anderen dann gesagt haben, nein, wir sind also ganz entschieden dagegen, das sind Kommunisten, das sind Totalitäre und wer einmal totalitär war, der wird immer totalitär bleiben und mit denen haben wir nichts am Hut, ja? Und wir wollen eine eigene Rechte.
Wohlgemerkt, nicht die sogenannten Kommunisten wollen sich von den rechten Nationalisten trennen, sondern andersrum. Dies sagt viel aus über den Zustand der sogenannten marxistisch-leninistischen Fraktion der Nationalen Rettungsfront. Zweite Schiene, auf der die Verbindung rot-braun läuft, der Antisemitismus. Die stalinsche Juden- und Jüdinnenverfolgung hatte weitreichende Folgen. Anfang der 50er Jahre schwenkte die positive Beziehung zum 1948 gegründeten Staat Israel auf die arabische Seite um. In der UdSSR begann zeitgleich eine antisemitische Hetze, die als Kampagne gegen den Kosmopolitismus und als Antizionismus getarnt war. Weit verbreitet in Russland, in sogenannten marxistisch-leninistischen Gruppen, ist auch ein Kapitalismusbegriff, der fast gar nichts mit Marx, umso mehr aber mit Stalin zu tun hat. Das jüdische Finanzkapital, das sogenannte, wird für die Verarmung des im kapitalistischen Weltmarkt integrierten, besser gesagt nicht integrierten und ihm eher ausgelieferten Russland als Schuldiger gefunden. Drittens, die imperiale Idee. Die sogenannten Marxisten-Leninisten, die Altstalinisten der Nationalen Rettungsfront sehen den Antagonismus, also den unlösbaren Widerspruch, nicht zwischen Kapital und Arbeit, sondern zwischen Russland und dem Westen. Russland müsse dem Westen entgegengesetzt, der den Weg des sozialdarwinistischen Kapitalismus ginge, eine neue, der Welt noch unbekannte, aber die ganze Menschheit rettende Zivilisation schaffen. Die westliche Zivilisation sei ein Sonderweg menschlicher Entwicklung, so der russische Intellektuelle Antanov. Russland wird bei so einer Sichtweise unversehens zum universellen Zivilisationsmaßstab. Die National- und Ordnungsbolschewiken stimmen mit dieser Auffassung überein. Auch dies geht zurück auf Stalin. Vaterland, Staat, Partei waren die drei integrierenden Instanzen. Der Kampf gegen den faschistischen Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion wurde als großer vaterländischer Krieg geführt. Auch erlebte der zaristische Nationalismus unter Stalin eine neue Blütezeit. In dieser Tradition steht und diesem Verständnis folgt auch der Flügel der Nationalen Rettungsfront, die die rote Fahne emporhält. Dies alles soll nur verdeutlichen, dass eine Kapitalismuskritik, die Rassismus, Nationalismus und vor allem Antisemitismus ausblendet, nichts, aber auch gar nichts mit emanzipativen Vorstellungen zu tun haben kann und daher für Linke auch bekämpfenswert sein sollte und bekämpfenswert ist. Im Falle Russland heißt das, nicht nur sowohl den Privatisierer Jelzin als auch die nationalistische Opposition abzulehnen, sondern auch die Fallstricke zu erkennen, die ein stalinistisch verformter, deformierter Marxismus-Leninismus auswirft.
Hört das Tagesinfo vom 6. Oktober 1993.
Heutigen Mittwochmorgen fand vor dem Freiburger Amtsgericht ein Prozess wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz statt. Tatzeit September 91, Tatort der Freiburger Bertoldsbrunnen. Dort hatte die Freiburger Antifa am 7. und 21. September 1991 Aktionstage gegen Rassismus und Faschismus durchgeführt. Auch deswegen, um angesichts zahlreicher rechtsradikaler Übergriffe in der Freiburger Innenstadt die Faschisten zurückzudrängen. Die Stadt wollte den Antifa-Stand nicht genehmigen, angeblich, weil nach 19 Uhr kein Informationsbedürfnis der BürgerInnen existiere. Es wurde dennoch versucht, eine Kundgebung durchzuführen. Die grünen Männchen, die nie da sind, wenn Rechtsradikale, AusländerInnen oder Behinderte angreifen, waren sofort zur Stelle und griffen sich eine Person als Versammlungsleiter heraus. Dieser erhielt Strafbefehle über jeweils 300 D-Mark, gegen die er Widerspruch einlegte. Heute Morgen fiel die Entscheidung. Das Gericht sprach ihn frei. Wir führten heute Nachmittag ein kurzes Interview mit ihm.
Ich habe am Anfang vom Prozess noch mal kurz die Situation geschildert. Ich weiß auch nicht, ob die meisten das damals mitbekommen haben. Damals war halt in der Innenstadt ziemlich Probleme von Faschos. Da wurden Jugendliche angegriffen, Punks wurden angepöbelt, im Kolumbipark wurden Schwule angemacht und verprügelt. Frauen wurden dauernd in der Innenstadt angegriffen. Es war eine ziemliche Hochzeit der Hools und der Faschos in der Innenstadt. Die habe, es war verstärkt irgendwie samstags abends dort und habe praktisch die ganze Szenerie bestimmt. Deswegen kam es damals eigentlich auch zu der Idee von antifaschistischen Aktionstage, um dem praktisch der Vereinzelung, die dort stattgefunden hat, was entgegenzusetzen, dass wir dort gemeinsam auftreten und auch genau an die Jugendliche rangehen, die entweder terrorisiert wäre von den Faschos oder die halt dann auch so eine Stärke nachher. Ne? Da war dann die Idee, da halt da ein bisschen Informationen zu geben und einfach präsent zu sein. Und es wurde damals ziemlich übel versucht aufzulösen. Die haben uns ja dann so gar nichts kommen lassen, Versuche, aber wir haben es dann doch durchgesetzt, endlich. Der Vorwurf ist jetzt der, dass wir haben das versucht anzumelden damals. Der Stand ist nicht genehmigt worden. Aber die haben dann versucht, jegliche Demonstration und Kundgebung irgendwie zu verbieten, also jegliche Mikrofondurchsage und so. Und das hat heute das Gericht festgestellt, dass es nicht so einfach geht. Also das war der Hauptpunkt, warum ich im Endeffekt freigesprochen worden bin.
Obwohl die Aktion doch von einer Gruppe durchgeführt wurde, griffen die Bullen nur eine Person heraus. Warum gerade dich?
Ja, das ist übliche irgendwie, denn das hat man heute im Prozess auch gesehen, die Polizei ist total hierarchisch aufgebaut, das versuchen sie zu übertragen auf die gesamte Gesellschaft irgendwie, können sie sich gar nicht vorstellen, dass Leute selbstbewusst handeln irgendwie und Selbstverantwortung. Das heißt, sie suchen sich eine Nase raus, die sie kennen irgendwo. Und es bin seit Jahren ich. Es hat früher schon bei Demonstrationen so die übliche Geschichte gegeben, da, das ist der, der und der und auf den müsst ihr aufpassen. Es wurde schon tausendmal versucht, mir die Rädelsführerschaft nachzuweisen, was nie geklappt hat. Aber das Wesentliche daran ist, dass wir ja versuchen, in unsere Struktur gegen so Führerkult und so weiter vorzugehen. Es war eine totale Unverschämtheit, was einen Lachanfall auch hervorgerufen hat, als wurde an der Polizist erklärt hat, dass ich die Gruppe vom Martinstor zum Bertelsbrunnen geführt hat. Also wurde Anwalt gefragt hat, irgendwie, ob er den Leuten nicht zutraut, dass sie selber laufen können, das kurze Stück. Also es ist so ein typisches, sagen wir mal, polizeiliches Bild, das da reproduziert wäre. Sie tun halt bekannte Rauskäufe, die können sie dann kriminalisieren.
Erst 2 Jahre später wird der Prozess geführt. Warum so spät?
Aber ist ja ziemlich aufgebaut, war so ein pseudomäßiger Mein Freund der Ausländer und so, das tun sie auch im Augenblick noch machen. Das hängt natürlich mit der Prestigegeschichte in Weltwirtschaft zusammen. Also Deutschland darf keinen schlechten Ruf kriegen, damit sie ihre Maschine besser verkaufen können. Und in der Zeit, wo das alles so aufgekommen ist, ja, wo selbst ein Richter irgendwie heute gesagt hat, es ist legitim, gegen diese Sache zu informieren, konnte sie natürlich den Prozess nicht so durchziehen. Da wäre auch eine ganz andere Öffentlichkeit da gewesen. In letzter Zeit ist etwas ruhiger geworden, obwohl die Angriffe natürlich dauernd da sind. Erst gestern gab es ja den Brandanschlag da in Hessen, wo auch ein Mann aus Sri Lanka und seine Frau, seine Deutsche und die Kinder umgekommen sind. Also es wäre umso notwendiger, die alte Parole wieder aufgreifen, also schaut nicht weg, greift ein. Aber sie haben es jetzt halt gedacht, dass es jetzt irgendwie sich ein bisschen beruhigt hat und dass es jetzt irgendwie einfach durchziehen kann.
Unter dem Motto »Hoch die antifaschistische Solidarität, den nationalen Konsens kippen« führte die autonome Antifa und die Antifa-Jugendfront am 2. Oktober Agitprop-Aktion und abends eine Demonstration durch. Sie knüpft mit diesen Aktionen an die Demonstration der letzten 3 Jahre am 2.10. in Göttingen an, die ebenfalls von der autonomen Antifa und anderen getragen wurden. Unterstützt wurden die Aktionen bundesweit und antifaschistische Delegationen aus London und Paris haben den internationalistischen Charakter der Demo bestärkt. 12.30 Uhr begannen dann die Agitprop-Aktionen auf dem Marktplatz und was es damit auf sich hatte, dazu mehr von einem Menschen aus Göttingen.
Gegen Mittag, am frühen Nachmittag, wurde auf dem Göttinger Marktplatz eine sogenannte Pyramide der Herrschaft ausgebaut. Die bestand aus 4 Seiten, war etwa 4 Meter hoch und auf den verschiedenen Seiten waren verschiedene Formen der Unterdrückung dargestellt. Und zwar einmal das Patriarchat, Rassismus, Ideologie und auf der 4. Seite, was war das? Das war der Militarismus.
Wie wurden die denn dargestellt?
Das war in so einer künstlerischen Form, wie damals Arndt das gemacht hat, also schwarz-weiß mit viel Symbolik und das Problem war ja, dass es diese Herrschaftspyramide oder dass man das heute so nicht mehr darstellen kann, weil die Herrschaft ja miteinander sehr stark verwoben ist und von daher wurde in jeder Seite auf die andere Bezug genommen. In Worten wurde auf die ganze Pyramide ein Umlauf gemalt, und zwar das Wort Faschismus in braun aufgemalt und das sollte ausdrücken, dass alle diese Unterdrückungs- und Herrschaftsmechanismen sich also ihren höchsten Ausdruckspunkt im Faschismus also halt wiederfinden, was auch gleichzeitig symbolisieren sollte, also bildlich den Zusammenhang herstellen sollte zwischen Antifa und eben Anti-Imperialismus. Also die Herrschaftspyramide war im Prinzip oder sollte halt symbolisch darstellen die Herrschaft im Imperialismus. Die Herrschaftsfiguren wurden während der Agitprop-Aktion durch Begleitung von Redebeiträgen in die Särge gedrängt, symbolisch halt die Abschaffung der Herrschaft. Diese Särge wurden dann auf der Demo mitgenommen, natürlich ohne die Figuren, und wurden dann an bestimmten Punkten, wo Unterdrückungsformen deutlich wurden, wie zum Beispiel Faschismus am ehemaligen Büro eines NPD-Funktionärs, niedergelegt und dann mit Axt und Vorschlaghammer zerschlagen. Das wurde dann auch von der Presse aufgenommen. Und dazu gab es nochmal einen jeweiligen Redebeitrag, der Bezug genommen hat auf meistens militante Aktionen, die genau da an solchen Geschäften oder wie bei diesem Büro abgelaufen sind und was letztendlich auch zum Erfolg geführt hat, nämlich zum Beispiel, dass dieses Büro von diesem Herrn Fiedler, also dieser NPD-Funktionär, dass das geräumt worden ist, dass er ausziehen musste aus Göttingen, dass er hier sozusagen in Göttingen selbst auch kein Bein mehr auf den Boden kriegt. Dann ging diese Demo halt noch zum Mahnmal von Conny, wo dann auch noch ein Redebeitrag von Autonom Antifa M gehalten worden ist, der auch nochmal Bezug genommen hat auf die durch den Staatsschutz Ermordeten, wo die nochmal alle, auch aufgelistet worden sind, danach eine Schweigeminute. Dann zurück zum Marktplatz und auf dem Marktplatz selbst, wo dann immer noch die Herrschaftspyramide stand, wurde dann, kamen dann die Großbotschaften der ausländischen Genossinnen und Genossen, also aus Paris und aus London.
An der Demo abends nahmen dann auch ca. 1000 Menschen teil, vorwiegend aus dem autonomen Antifa-Spektrum. Wie schätzt ihr jetzt gerade mal im Vergleich zu den Aktionen der letzten 2 Jahre diese Demo oder dieser Aktionstag ein?
Es wurde ja bundesweit, na, man kann nicht sagen mobilisiert, aber schon angekündigt und dementsprechend war dann auch die Resonanz, also es waren viele Leute aus verschiedenen Städten, auch aus AABO-Städten da, auch also man kann sagen, dass der größte Teil der Demo aus dem, oder ein sehr großer Teil aus dem autonomen Antifa-Spektrum kam, wie gesagt, dann die Leute aus dem Ausland. Und Beteiligung von bürgerlicher Seite war nicht ganz so groß wie in den letzten 2 Jahren. Das, denke ich mir, liegt auch zum Teil daran, dass sozusagen ein konkreter Anlass gefehlt hat. Das heißt, es war also eindeutig keine Betroffenheitsdemo, sondern es war eigentlich eine Demo, die um politische Inhalte ging. Eine Demo, wo hauptsächlich antiimperialistische und antifaschistische Inhalte vermittelt worden sind und deswegen die Resonanz nicht so groß war. Das, denke ich mir, wird der Grund dafür gewesen sein. Ansonsten war die Stimmung eigentlich ziemlich gut. Die Polizei hielt sich total zurück. Wir haben unser Konzept gefahren. Es gab keine Schwierigkeiten, keine Probleme. Und also in Anbetracht der Tatsache, dass alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt hatten, bewerten wir es auch als Erfolg. We'll
Antifaschistische Demonstrationen fanden am Wochenende nicht nur in Göttingen, Berlin oder im Saarland statt, sondern auch in Passau. Dort hatte sie jedoch einen besonderen und konkreten Anlass. Wie jedes Jahr hielt die DVU, die rechtsextreme Deutsche Volksunion, eine Großveranstaltung ab. Ihr Chef, Gerd Frey, konnte knapp 2000 Anhänger, darunter viele Skinheads und führende Funktionäre neonazistischer Gruppen, begrüßen. Frey initiiert derzeit eine Urabstimmung der Rechten und erneuert sein Angebot an Rap-Chef Schönhuber, künftig eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten und gemeinsam in den nächsten Bundestag einzuziehen, statt sich gegenseitig die Stimmen wegzunehmen. Frey hetzte gegen Roma und Sinti, gegen die 90% Scheinasylanten und forderte die Rückgabe Ostpreußens an Deutschland. Derweil demonstrierten knapp 1500 Antifaschistinnen gegen die braune Scheiße, konnten aber die Großveranstaltung nicht verhindern. Ein massives Bullenaufgebot schützte die Faschisten. Die Polizei nahm 57 Personen in Gewahrsam, davon 22 DVU-GegnerInnen, unter anderem wegen des Tragens von Aufnähern, die ein durchgestrichenes Hakenkreuz darstellten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Oktober 1993.
Einbringen meine Person und meine Lebenserfahrungen, wie sie sind.
Derjenige, der sich damit seiner Person und seiner Lebenserfahrung, wie sie ist, einbringen will, heißt Steffen Heidmann und ist vergangenes Wochenende offiziell von der CDU zum Präsidentschaftskandidaten nominiert worden. Offenbar ist Kohl entschlossen, den sächsischen Justizminister trotz aller Widerstände in den Sessel Weizsäckers zu hieven. Trotz oder gerade wegen seiner Position, etwa zur Nazi-Vergangenheit, Heidmann will die deutsche Sonderrolle, die sich aus dem Holocaust ableite, beenden, oder zur Rolle der Frau. Heidmann spricht nämlich die, Zitat, Heidmann möchte nämlich, Zitat, die Mutterschaft wieder mehr ins Zentrum der Gesellschaft rücken, Zitat Ende, und versteht sich als strammer Konservativer, der sich zur deutschen Nation bekennt. Hier noch eine Kostprobe.
Konservativ ist ja auch ein inzwischen missbrauchter Begriff, wenn man bedenkt, dass in Russland etwa die Altkommunisten als konservativ bezeichnet werden. Da weiß man gar nicht, ob man den Begriff noch verwenden kann. Für mich ist er von seiner Wortbedeutung her ein positiver Begriff. Er kommt vom lateinischen Wort bewahren. Ich halte das Bewahren für etwas Notwendiges, wobei bei Bewahren bereits ein positiver Klang mitschwingt. Schon in der Schöpfungsgeschichte heißt es, dass die Erde dem Menschen übergeben wird, um sie zu bebauen und zu bewahren, also ihm das Gute an ihr fortzuführen und weiterzutragen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo vieles Gute, das da war und da ist, verschüttet ist und einfach unter den Bergen wieder freigeräumt werden muss. In diesem Sinne verstehe ich mich gerne als konservativ. Auch das Nationale ist ein sehr plakativer Begriff geworden und er ist vor allem in Deutschland ein missbrauchter Begriff. Dennoch glaube ich, dass dieser Begriff noch verwendbar ist. Ein ausgeglichenes Verhältnis zu seinem eigenen Volk halte ich für erstrebenswert und wünschenswert.
Heidmanns Kandidatur wird neuerdings von unerwarteter Seite unterstützt, nämlich von der rechtsradikalen NPD. So beschloss es der NPD-Vorstand am Wochenende. Heidmann sei zwar weit entfernt, tatsächliche nationale Positionen zu vertreten, doch seien von ihm unbequeme Wahrheiten zu erwarten, meint etwa der Chef der NPD. In einem Interview, das Heidmann am vergangenen Sonntag dem Deutschlandfunk gab, bestätigte er erneut die in ihn gesetzten Erwartungen. Hier zum Abschluss nochmal ein kleiner Ausschnitt aus diesem Interview.
Ich bin dem Grundgesetz jedenfalls nicht beigetreten, um mir jetzt als erstes nach der deutschen Einheit Gedanken zu machen, was ich alles daran verändern müsste oder könnte. Deshalb war ich immer der Überzeugung, wir sollen am Grundgesetz das ändern, was jetzt notwendig ist. Dazu gehörte zum Beispiel der Asylartikel, dazu gehörte die europäische Integration, die Ermöglichung der europäischen Integration durch den neuen Artikel 23 und dazu gehören ein paar andere Punkte, die notwendig sind.
Die Anklage, die von Medico International und von einigen anderen Gruppen in Deutschland veröffentlicht und erhoben worden ist, lautet auf Völkermord. Yücharik Ölek, Sebane, Akro, Sextembur, Çiçeğe, Çum, so lauten die Namen einiger Dörfer, die in diesem Jahr zerstört worden sind. Zerstört vom türkischen Militär in Kurdistan. Ein anderes Dorf heißt İnşirli Köyü. Es ist inzwischen auch zerstört. Und Hatice Menekseli stammt aus diesem Ort. İnşirli Köyü bei Pazarcık, bei Kahramanmaras, im Südosten der Türkei. Sie erzählt, warum sie aus diesem Land, aus diesem Dorf und aus Pazarcık geflohen ist, geflohen nach Deutschland.
Devamlı olarak köyümüz basıldı. Biz bir tahribata uğradık. Bu yüzden köyümüzü terk ettik. Pazarcık'a taşındık. Yoksa ben geldim. Gel oturun. Şimdi açın mı?
Bir şey olmaz. Also das Dorf wurde sehr oft durchsucht und das Dorf wurde sehr oft angegriffen von den Militärbehörden und sie haben es nicht mehr ausgehalten, sind in die Kleinstadt Pazarcık gezogen.
Bir iki cemse geldi.
Also das waren dann immer so zwei Transporter voll Militärs, die ins Dorf gekommen sind, meistens so. Obük al-Araçlar, also zwei große Militärtransporter mit Soldaten sind meistens gekommen. Ein Jahr lang ungefähr. Ein Jahr lang ungefähr sind jede Woche ein bis zweimal zwei Transporter voll Soldaten gekommen und haben die Dörfler angeklagt, sie würden die PKK unterstützen mit Essen und finanzieller Hilfe.
FF Arıyorlar.
FF Arıyorlar da insanlar tek tek sıkıştırıyorlar. Sie sind in die einzelnen Häuser gekommen und haben die Menschen einzeln angeklagt und sich einzeln vorgenommen. Eine herrenhafter Herr Kisnev. Mhm. Also sie sind jedes Mal, wenn sie gekommen sind, in jedes Haus des Dorfes gegangen und jedes Mal auch zu ihr.
Biz korkuyoruz, onun için biz de veriyoruz. Biz vermesek, onlar da korkuyor. Onlara versek, onlar şey yapıyor, baskı yapıyor.
Siz onlara dediniz, biz o Geldere korkuyorsunuz.
Mhm. Söylemiştim.
Die sind ins Haus gekommen und haben dann immer gefragt, warum unterstützt ihr die PKK, warum gebt ihr den Essen? Und die haben dann gesagt, wir haben Angst und wir wissen nicht, was wir sonst tun sollen.
5-6 Kişi
evinize girdiler. Immer 5-6 Leute waren dann immer im Haus. Onlar kaç dakika, kaç saat kaldılar yani?
15-20 dakika.
Also 15 bis 20 Minuten sind sie im Haus geblieben, um diese Fragen zu stellen.
Diyorlardı biz gerilayık, ondan sonra da yok. Siz gerilaya yemek veriyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz.
Manchmal sind mit verschiedenen Anschuldigungen gekommen. Erst sind sie immer gekommen und gesagt, ihr seid Guerilleros. Und später haben sie dann nur noch gesagt, ihr unterstützt die mit Essen. Haben es auf verschiedene Touren probiert.
Mutfağı kadınların yanına gidiyorlardı. Erkekler yok muydu evde?
Yok.
Sie sind meistens in die Küche gekommen. Meistens waren die Männer nicht zu Hause um diese Tageszeit. Und haben die Frauen, die in der Küche waren, da bedrängt und befragt.
Kadınlar korktu.
Hatten sehr viel Angst.
Hm. Sind die Frauen dann auch mitgenommen, festgenommen worden?
Götürdüler mi kadınlar?
Götürüyorlar, hı.
Ja, sie haben welche mitgenommen.
Hm. Oder haben sich an den Frauen dann vergriffen?
Kadınlara kötü bir şey yaptılar mı?
Her türlü baskı işkenceyi yapıyorlardı.
Evde de?
Hı hı. Yok, götürdükten sonra.
Götürdükten sonra. Hı
hı. Sie haben, wenn sie mitgenommen haben, dann haben sie gefoltert.
Hı. Gözlerimizi bağlayıp götürüyorlardı.
Evde bile
bağlıydı.
Also erstmal haben sie im Haus noch die Augen verbunden. Sonra?
Hayır, önemli değil. Bazen anneler gelmiyor. Onu söylemeyecekler. Ondan korkma.
Annem vardı, babam vardı, kardeşim vardı.
Also jetzt in dem Beispiel, wovon wir erzählen wollen, da war die Eltern im Haus und ihr Bruder. Başka kadın yoktu evde, akraba
falan. Akrabalar var tabii, köylüler vardır.
Und es waren noch ein paar Verwandte aus dem Dorf.
Bütün köylüler yani.
Wie aus deinen evinde o zaman, sizin evinizde.
Akrabalar vardı, arkadaşlar yani.
Aşağı yukarı kaç tane?
Aşağı yukarı 5-10 tane vardı.
Ungefähr 5-10 andere Verwandte waren noch in dem Haus anwesend zu der Zeit. Okay.
O zaman sırf seni götürüyorlar.
Hı hı.
Aber sie haben sich sie rausgepickt. Sie haben nur sie mitgenommen, haben ihr die Augen verbunden. Nie ist seine Sechler acaba o gün.
Öbürler ihtiyar olduğu için.
Weil die anderen meist alt waren. Sie war die Jüngste da und sie wollten gern eine junge Frau mitnehmen. Sie haben sie in das Militärauto gebracht. Arabanın içinde bir şeyler hatırlıyorsun, hatırlayabilirsin yoksa çok zor. Arabanın içinde korkuyordun?
Korkuyordum. Gözlerimizi bağlıyorlardı, hep askerler etrafımızdan oluyordu.
Es waren die ganze Zeit Soldaten um mich herum und ich hatte die ganze Zeit die Augen verbunden. Yol kaç saat sürdü aşağı yukarı? Weiß nicht, wie lange der Weg gedauert hat. Yani korkudan hiçbir şey...
Hiçbir şey hatırlamıyorum.
Onu söyleyebilirsin mahkemede. Korkudan hiç yolunda ne kadar uzun oldu. Sie hat gesagt, sie hatte so eine Angst, dass sie gar nicht wahrgenommen hat, kein Zeitgefühl mehr hatte, wie lang der Weg war. Und ich habe gesagt, erstmal haben sie an einen Ort gebracht, den sie nicht identifizieren kann. Sie hatte ja die ganze Zeit die Augen verbunden. Es war irgendein Gebäude und es hat ihr niemand gesagt, was das war. Hiç söylemediler. Ja.
Kaç saat kaldın?
Tabi tek tek duyuluyor. Hepsi beraber duyuyorlar mı?
Sen anlatacaksın işte. Nasıl oldu yani? Kolundan tuttuk, yarı atıp dövdüler mi? Nasıl yaptılar?
Coplara dövüyorlar.
Coplarla. Duvarda da durdu. Also wenn sie geschlagen worden sind, sie sind bei den meisten, sie sagt jetzt, vorher hat sie es nicht gesagt, bei den meisten Aufenthalten an diesem Ort, wo sie verhört wurden, sind sie auch geschlagen worden. Und zwar stehend an der Wand sind sie mit Stöcken geschlagen worden.
Es fällt dir schwer, darüber zu reden, ne?
O anlatmak çok zor değil mi? Es ist sehr schwer darüber zu reden. Es pazarcı aşağı yukarı biliyor musun?
Buraya gelmeden bir yıl önce.
Ein Jahr bevor wir aus der Türkei ausgereist sind, sind wir nach Pasarcik gezogen, in die Kleinstadt. Kimler gitti, tüm köyümüz, ailemiz.
Köylerin hepsi.
Das ganze Dorf ist nach Pasarcik gegangen, alle Dörfler.
Also das Dorf gibt es gar nicht mehr.
Okay, yok demek.
Ja, stimmt nicht auch.
Das Dorf gibt es jetzt nicht mehr, das ist verfallen jetzt. Hani evler çöktü ya. Hayvanlar ne oldu, sürüler ne oldu?
Hepsi pazarca işte, beraber pazarca geldiler.
Sürüler, hayvanlar, neler var. Sie haben alles, was sie hatten, auch die Tiere, auch die Herden, mit nach Pasarcik genommen. Das ganze Dorf ist leer.
Die Verfolgung hörte nicht auf. Immer wieder kam die Polizei, 2 bis 3 Mal in die Woche, nahm die Frauen mit, stellte sie an die Wand, gab ihnen Schläge auf den Rücken, auf die Beine. Eine Narbe davon ist bei der Frau sichtbar. Und schließlich hielt sie es auch in Pasarcik nicht mehr aus. Und im August 1992, vor etwa einem Jahr, versuchte die Frau, das Land zu verlassen und kam nach Deutschland. Asylantrag. Nicht glaubhaft seien die Aussagen dieser Frau, so das Bundesamt für die Anerkennung von Flüchtlingen in dem ersten Bescheid. Nun steht das Verwaltungsgerichtsverfahren unmittelbar bevor. Und wenn sich das Gericht keine Zeit nimmt, diese Frau anzuhören und auch sie reden zu lassen und auch nachzufragen und Interesse zu zeigen für die Verfolgung, insbesondere auch dieser Frauen in der Türkei, im kurdischen Gebiet, dann kann es durchaus sein, dass auch das Verwaltungsgericht nicht bereit ist, diese Verfolgungssituation anzuerkennen. In der Anzeige von Medico International bezüglich Völkermord in der Türkei ist auch eine Forderung enthalten, Abschiebestopp für alle in Deutschland lebenden Kurdinnen und Kurden.
Öyle diyorlardı. Bugün yapmayacağız. Bir dahaki seferde yapacağız dediler. Öyle bir şey var mıydı?
Vardı.
Söylüyorlardı kadınlara.
Bütün kadınlara.
Bütün kadınlara. Yani kadınlar toplam oturuyorlardı onlara öyle diyorlar. Sizi tecavüz edeceğiz diye. Sie haben, wenn die Frauen versammelt waren auf der Wache, dann haben sie gesagt, diesmal werden wir euch nichts tun, aber das nächste Mal werden wir euch vergewaltigen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Oktober 1993.
Die revolutionären Zellen haben sich Ende 1973 als eigenständige Gruppe im linksradikalen Spektrum gebildet und sind neben der Rote Armee-Fraktion die bekannteste Widerstandsgruppe in der BRD. Am Wochenende hat sich eine revolutionäre Zelle zu 2 Anschlägen auf Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes in Ostdeutschland bekannt. In der Nacht zum Sonntag haben sie ein Trafohäuschen des Grenzschutzamtes Frankfurt-Oder in die Luft gesprengt und ein Grenzschutzdienstfahrzeug im sächsischen Rothenburg in Brand gesetzt. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Sicherheitsbehörden auf rund 80.000 Mark. Im Folgenden dokumentieren wir die Anschlagserklärung der revolutionären Zelle.
Nachdem das bundesrepublikanische Asylrecht zum 1. Juli 1993 außer Kraft gesetzt wurde, geht es den Herrschenden darum, die Zuwanderung von Flüchtlingen an den EG-Außengrenzen zu stoppen. Die Maßnahmen dazu werden im Rahmen des Schengener Abkommens vereinheitlicht. Ein Bestandteil dieses Vorgehens ist die Vorverlagerung der Grenzkontrollen in Richtung Osten. So zahlt zum Beispiel die Bundesregierung 120 Millionen D-Mark an die polnische Regierung für die Verstärkung der Kontrollen an den polnischen Ostgrenzen. Darüber hinaus wurde der Bundesgrenzschutz personell aufgestockt. 1500 sogenannte polizeiliche Hilfskräfte wurden Anfang 1993 vom BGS in den an Polen und die Tschechische Republik grenzenden Ortschaften zur Unterstützung und für die Überwachung der Grenzen angeworben. Parallel dazu wird die technologische Aufrüstung des BGS betrieben. Zurzeit werden mobile Radar und Infrarotgeräte auf ihre optimale Eignung für das Aufspüren die Grenze überschreitender Flüchtlinge getestet. Nacht für Nacht fahren BGSler an der deutschen Ostgrenze Streife, auf der Jagd nach denjenigen, denen es immer noch gelingt, die Grenzen zu überwinden. In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober haben wir die Stromversorgung der BGS-Kaserne in Frankfurt an der Oder gesprengt und die BGS-Fahrzeuge am Flughafen Rothenburg in Brand gesetzt. Für freies Fluten revolutionäre Zellen.
Die europäische Einigung vorantreiben. Das kulturelle Europa nimmt das erweiterte Europa vorweg. Mit diesen, gelinde gesagt, dumpfen Worten eröffnete gestern der EG-Kommissionspräsident Delors die Frankfurter Buchmesse, genau genommen die 45. Ich weiß nicht so genau, wie der Herr sich ausspricht, noch was für eine Funktion ein EG-Kommissionspräsident im Allgemeinen oder gar speziell auf der Buchmesse auszuüben hat oder sich einbildet, auszuüben. Was ich weiß ist, dass es mir schlecht wird, wenn wieder ein hergelaufener Politfunktionär die europäische Einigung vorantreiben bzw. vorwegnehmen will. Kulturell, versteht sich. Von Kultur natürlich keine Ahnung, der Mann, die viel zitierte Esskultur vielleicht ausgenommen, und von dem mangelnden Zusammenhang zwischen Kultur und Frankfurter Buchmesse ganz zu schweigen. Wer einmal dort war, wird sie nicht vergessen. Die endlosen Reihen von Verlagsständen von 3 Quadratmeter bis 200. Alle bieten sie ihre Titel feil, mit einem grenzenlosen Gefühl der Teilnahme am Kulturschaffen. Und doch verschwendet die überwältigende Mehrheit nur Papier und die Geduld ihrer Mitmenschen. 8.400 Anbieter aus 95 Ländern tummeln sich in den riesigen Hallen. Circa 355.000 Bücher haben sie in ihrem Programm, davon rund 100.000 Neuerscheinungen des Jahres 1993. Wer da noch nach potenziellen, vielleicht nur ganz eventuellen Leserinnen und Lesern fragt, verfehlt das Thema. Um Marktanteile geht es da, um die Konsolidierung riesiger Konzernzusammenschlüsse und die Förderung großer Buchsupermärkte und Ladenketten. Denen kann man den Mist nämlich gleich palettenweise reindrücken. Das Volk kauft eh lieber vom Stapel. Und beraten wollen will auch niemand mehr, weshalb man sich in der Anonymität prinzipiell wohler fühlt. 100.000 Neuerscheinungen, wenn wird es bei dieser Zahl nicht schwindlig. Wahrscheinlich sind 3 Dutzend brauchbare neue Titel dabei und ebenso viele sinnvolle Neuausgaben. Und trotzdem werden Kommentatoren und Buchhändler weiterhin von der Unübersichtlichkeit schwadronieren, der sie sich gegenübersehen. Glatt gelogen. Die Menge macht die Entscheidungsfindung eher einfach. Sind die gestylten Kochbücher, hochgepuschten Erfahrungsberichte und Filmbücher erstmal aussortiert, geht's oft schnell. Den Literaren merkt man meist nach 2 Absätzen an, ob sie wissen, was ein ganzer Satz ist. Der Großteil weiß es nicht. Der Medienrummel um die Frankfurter Buchmesse wird in den nächsten Tagen riesig sein. Viel Lärm um nichts, hat hier Tieck passend Shakespeare übersetzt. Interessierten Leserinnen und Lesern sei, heute und immer wieder, der Gang in die kleineren Buchläden empfohlen, von denen es in Freiburg doch noch einige gibt. Die Großen haben schließlich in letzter Zeit, neben dem Buch als möglichst noch eingeschweißtem Geschenk, eine weitere Umsatzquelle entdeckt. Den Trend zum Zweitbuch.
Mit diesem Beitrag über die Frankfurter Buchmesse sind wir ans Ende unserer Beiträge angekommen. Wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr gemerkt, dass ein angekündigter Beitrag heute nicht mehr laufen wird. Wir haben nämlich nur noch 5 Minuten Zeit. Der Beitrag wird länger sein als 5 Minuten. Das ist der Beitrag über den Kongress in Frankfurt. Wir wollen mal schauen, ob er morgen im Info dann laufen kann. Müsst ihr euch also etwas gedulden. Tut uns leid, dass das mit der Zeitplanung nicht so gut hingehauen hat. Dafür können wir jetzt noch ein bisschen Musik hören. Musik, die auch heute Morgen schon im Morgenradio lief, weil nämlich der letzte Kommentar, den ihr eben gehört habt, ein Kommentar war von einem Kollegen aus dem Morgenradio, woran Mensch mal wieder sieht, dass es sich durchaus lohnt, Morgenradio zu hören.
Das Tagesinfo vom 6. Oktober 1993.
Ja, wir kommen gegen Ende zu den Veranstaltungshinweisen. Am 9. Oktober findet in Lübeck eine bundesweite Demonstration statt, und zwar unter dem Motto für die sofortige und bedingungslose Freilassung von Irmgard Möller. Irmgard Möller befindet sich im Knast, sie ist Gefangene der RAF, und zwar wurde sie im Juli 1972 verhaftet und sitzt jetzt seit 21 Jahren ein. Sie ist mittlerweile 46 Jahre alt und hat fast die Hälfte ihres Lebens im Knast verbracht. Trotz dieser 21 Jahre Sonderhaftbedingungen, trotz all dem, was man gegen sie versucht hat, ist Irmgard nicht gebrochen. Sie ist lebendiger Beweis, dass Menschen an ihren Zielen, Wünschen und Hoffnungen auch unter härtesten Bedingungen festhalten können. Aber ihr Beispiel zeigt auch, dass die Zeit keine unerschöpfliche Ressource ist. Irmgards Gesundheit ist durch die Haftbedingungen stark angegriffen. Der Zustand zeigt sehr deutlich, dass nach dieser langen Haft keine Reserven mehr vorhanden sind. Zurzeit liegt dem Landgericht Lübeck erneut ein Antrag auf Irmgards Freilassung vor. Im Rahmen dieses Verfahrens findet voraussichtlich, sofern Irmgards Gesundheitszustand dies zulässt, im Oktober eine Anhörung statt. Die Entscheidung liegt aber nur formal beim Landgericht. In Wirklichkeit handelt es sich um eine politische Entscheidung der Bundesregierung. Um Irmgard im Vorfeld dieser Anhörung zu unterstützen, findet eben am 9.10., am 9. Oktober in Lübeck eine Demonstration statt. Treffpunkt. Dort ist der Parkplatz auf der Wallhalbinsel um 11 Uhr. Ja, und verantwortlich heute für das heutige Info am Mittwoch war Gustav und Arthur.
Damit sagen wir Tschüss, und morgen 10 Uhr kommt die Wiederholung. Und morgen um 18 Uhr gibt es wie jeden Werktag um 18 Uhr wieder ein neues
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.